Ja, liebe Geschwister, ich bin sehr froh, mal wieder hier sein zu dürfen. Und wer die Predigt mitschreiben möchte, also ich habe da auch so ein paar Zettel noch da hinten hingelegt, Kugelschreiber sind auch dort, kann das gerne machen. Bruder ist auf mich zugekommen und er hat mir Gottes Segen gewünscht, auch für die Predigt. Und dann habe ich gesagt, ja, das brauche ich wirklich. Er hat dann auch gemeint, naja, du bist ja schon ein etwas älterer Hase und so, das stimmt ja auch, das stimmt ja auch. Aber dann ist mir auch eingefallen, wenn Gott nicht gnädig ist, ja, und mir meinen Verstand zum Beispiel erhält, dann würde ich hier vorne stehen und irgendwann wüsste ich nicht mehr weiter und dann müsste irgendjemand kommen, mich bei der Hand nehmen und runterführen. Ja, wir sind so abhängig von Gottes Gnade. Sola gratia, so heißt ja auch das heutige Thema. Und vielleicht kann man das schon mal an die Wand werfen. Mit dem Beamer, nicht sonst. Vielleicht noch Licht aus. Dankeschön. Sola gratia ist ja Latein und heißt allein durch Gnade. Wir kennen sicherlich das Wort gratis, gratia. Gratis, das bedeutet geschenkt und umsonst. Allein durch Geschenk. Wir sind ja in so einer Predigtreihe. George hat schon über ein lateinisches Wort oder einen lateinischen kurzen Satz gesprochen, sola fide, und ich darf dann mit sola gratia weitermachen. Also allein durch Geschenk, das ist eine Bedeutung. Sie macht klar, dass es kostenlos ist. Es geht also wirklich um eine kostenlose Sache, um ein Geschenk für uns. Die andere Bedeutung heißt unverdiente Güte, also ein Geschenk durch Gottes unverdiente Güte. Weil Gott ein gütiger Gott ist, gibt er seine Gnade. Ein schwaches Bild ist da die Geburtstagsfeier für das eigene Kind. Geburtstag, eigenes Kind. Viele von euch haben das ja auch erlebt. Warum bekommt denn die Susi das Holzbügeleisen zu ihrem Geburtstag geschenkt? Hat sie sich irgendwann mal vor ihrer Geburt entschlossen, ich will auf die Welt? Konnte Susi etwas dazu beitragen, dass diese Welt sie erlebt? Klar, wir wissen die Antwort. Oder ist ein Geburtstagsgeschenk eine Auszahlung, weil Susi im vergangenen Jahr immer der Mama geholfen hat? Deshalb gibt es diesmal mal ein Geburtstagsgeschenk. Warum darf Susi über das Geschenk sich freuen? Weil, und so hoffe ich, ihre Eltern sie einfach lieben, weil sie sich freuen, dass sie die Susi haben. So ist Geschenk grundsätzlich, ja, und Gnade wird damit verglichen. Gnade kann man nicht verdienen. Lohn kann man verdienen, aber ein Geschenk? Weil aber Gnade ein Geschenk ist, dann hat auch niemand ein Anrecht darauf. Das war mir sehr wichtig bei der Vorbereitung, wenn es darum geht, sola gratia, dass niemand einen Anspruch auf Gnade hat. Wenn Susi nicht dieses schöne Holzbügeleisen bekommen hätte, dann hätte man die Eltern nicht deswegen anklagen können, ja. Also mir steht doch jedes Jahr ein Holzbügeleisen zu und jeden Geburtstag. Ja. Schön, wenn sie eins hat, aber es gibt keinen Zwang. Es gibt somit auch keinen Zwang für Gott. wenn er gnädig ist. Ja? Geschenke sowie Gnade sind grundsätzlich freiwilliger Natur. Da es heute um das Thema Sola Gratia geht, möchte ich nochmal die 5 Aussagen der Reformation in Erinnerung rufen, die auch Schorsch schon das letzte Mal vorgestellt hat. Das erste, wenn man so der Reihenfolge nachgeht, ist eigentlich Sola Scriptura, allein die Schrift. Wenn wir über Gott, den Menschen, den Sinn des Lebens, was kommt nach dem Tod, die Zukunft der Erde, ja, die Zukunft dieses ganzen Universums, was hat Gott für Ziele, wenn wir darüber nachdenken wollen, dann haben wir eine einzige Informationsquelle. Weder Tradition, noch vielleicht persönlich prophetische Eingebungen oder Meinungen, also wenn dann Leute sagen, also ich bin damit nicht so einverstanden, ja, warum nicht? Ja, ich kann mir das nicht so vorstellen. Also solche Dinge können uns nicht helfen. Wir haben nur eine einzige Informationsquelle, das ist die Heilige Schrift. Ja, die wollen wir hören und andere Dinge müssen wir freundlich, aber doch bestimmt ablehnen. Das nächste, Sola Fide, darüber hat ja Schorsch gepredigt, sehr gut. Wenn wir die Heilige Schrift als alleinige Grundlage auch haben, dann wird uns klar, dass allein und ausschließlich der Glaube an Christus uns den Weg zu Gott eröffnet. In diesem Fall, in diesem speziellen Fall, ist das Gegenteil von Glaube nicht Unglaube, was man ja sonst immer meint, sondern in diesem Fall ist das Gegenteil von Glaube die Werke. Und das heißt, nicht durch Werke können wir zu Gott kommen, sondern der einzige Weg ist der Glaube, und zwar der Glaube an Christus. Hier der nächste Punkt, Sola Gratia, darum geht's ja heute. Und dann Solus Christus, allein Christus, das heißt ohne andere Mittler, ohne andere Handlungen, ja, ist der Weg zu Gott zu beschreiten. Also da hilft es nicht, ich gehe zur Beichte oder ich lasse mich taufen. Ja, habt ihr ja gehört, es wird ja auch hier ein Taufkurs angeboten, aber wenn jemand denkt, Taufe bringt mich irgendwie in den Himmel, dann bitte lass dich nicht taufen, ja, denn das ist ein falscher Weg. Und am Ende heißt es dann auch Soli Deo Gloria. Wenn wir diese 4 Dinge gemeinsam betrachtet haben, muss das am Ende rauskommen. Allein Gott sei die Ehre. Und nicht, dass ich mir noch ein bisschen auf die Schulter klopfe, weil ich das ja dann so gut verstanden habe. Luther, der sich darum bemühte, ein Leben unter den Augen Gottes zu führen, hat als Mönch sehr stark unter seiner Sünde und Schuld gelitten. Das ist etwas, was heute man kaum anzutreffen hat. Und heute hat man selten einen Menschen mal kennengelernt, der sagt, also weißt du, ich bin wirklich ein schlimmer Sünder. Und das sage ich nicht einfach nur so, sondern ich leide darunter, dass das so ist. Das war damals, zur Zeit Luthers, viel präsenter. Heute trägt man die Sünde wie eine Monstranz manchmal sogar vor sich herum und sagt, ja, ich bin ein großer Kerl, ich kann auch das machen. Aber Luther litt darunter und er wollte den Weg zu Gott beschreiten, sah sich aber in der Sünde so sehr gefangen, dass das gar nicht ging. Und es war dann so bei ihm, er dachte, er müsste sich martern. Er quälte sich selbst. Und bei seinen ganzen Aktionen hat er Folgendes erkannt. Eigenbestrafung war eine Sackgasse. eine Sackgasse für sein Leben. Er las dann weiter in der Bibel, speziell im Römerbrief, und dann stellte er sich die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ja, wie ist denn Gott? Wie ist er denn gegenüber uns Menschen eingestellt? Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 10, ihr seht es hier an der Folie, da heißt es, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, mir geht es nur um diesen ersten Abschnitt, ja, dass Gott, der Gott ist aller Gnade, das bedeutet, Gott ist grundsätzlich gnädig, ja, das kennt er, das ist sein Wesen, ein gnädiger Gott. Das ist der wahre Gott, der groß ist an Güte, langsam zum Zorn. Hunderte von Stellen in der Heiligen Schrift beschreiben Gott so. Und zweitens, keine Gnade ohne Gott. Wenn Gott der Gott aller Gnaden ist, dann gibt es außerhalb von Gott keine Gnade. Man kann jedes Geschenk, das ein Mensch empfangen darf, auch wir, wenn wir nur weit genug zurückdenken, was war denn der Anfang, dann kommen wir immer zu Gott. Immer. Sicher soll Susi ihren Eltern für ihr Geburtstagsgeschenk danken. Ja, sollen schon hingehen und sagen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, kann ich gut gebrauchen. Die Eltern haben ja auch gearbeitet und das Geld verdient, dass sie dies kaufen konnten. Aber wer hat den Eltern die Kraft gegeben, dass sie überhaupt arbeiten konnten? Wer hat dafür gesorgt, dass sie genügend zu essen hatten, dass sie sich ernähren konnten und nicht vorher starben? Wer sorgte dafür, dass Krankheit und Tod nicht eintraten? Wer tat das? Dieser Bibeltext gehört, den wir jetzt gleich sehen, zu den Aussagen, die mich immer wieder ins Staunen und ins Danken versetzen. Da heißt es, dass Jesus alle Dinge durch sein Wort trägt. Ja, das ist so eine Zusammenfassung. Im Hebräerbrief ist es so ein Teilsatz. Ich habe den hier jetzt mal so zusammengefasst. Hebräer 1, Vers 3. Das heißt, alle Dinge werden von Gott getragen und zusammengehalten. Er ist aktiv. Ja, er ist aktiv. Wenn Gott nicht aus Gnade arbeiten würde, und zwar ständig, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, ja, wenn er nicht ständig arbeiten würde, wäre alles aufgelöst und nichts könnte mehr zusammengehalten werden. Die Naturgesetze funktionieren nur deshalb, weil Gott da ist und sie aufrecht erhält. Die Schwerkraft ist Gnade. Ja? Aber auch die Gesundheit und Unversehrtheit ist Gnade. Und wie gesagt, wenn es Gnade ist, dann hat niemand einen Anspruch darauf. Es ist nicht ungerecht, wenn jemand nicht gesund zur Welt kommt. Ja? Wir sagen ja oft, wenn ein Kind geboren ist, Hauptsache gesund, ist schon eine große Freude, wenn wir gesunde Kinder haben. Ja? Wenn wir bis ins hohe Alter gesund sind. Aber es ist Gnade. Und weil es Gnade ist, haben wir keinen Anspruch. Verstehen wir? Gott muss nicht vor Gericht. Natürlich, wenn Krankheit eintritt, ist man traurig. Aber Gott muss sich nicht verantworten, ja, dass er jetzt in diesem Punkt seine Gnade nicht schenkt oder weniger schenkt. Wir sind alle unterschiedlich begabt hier. Unterschiedlich, hoppsa. Ja. Ja, wenn ich jetzt stricken soll, würde ich schnell zum Ende kommen und der Schal wäre nicht fertig. Unterschiedlich begabt. Wir haben unterschiedliche Kraft. Wir sind unterschiedlich belastbar. Ja, so sind wir. Ja, sogar in unserem natürlichen Leben erleben wir Abschnitte, wo wir sagen, ja, also vor 20 Jahren, da habe ich das noch ganz anders hingekriegt. Ja, oder vor 20 Jahren habe ich es noch gar nicht hingekriegt. Kommt gerade darauf an, wie alt man ist. Ja? Unterschiedlich. Und trotzdem, ja, ist das, wo wir jetzt gerade sind, erleben wir Gottes Gnade. Es ist ein Geschenk. Und wenn das ein Geschenk ist, ja, dass wir noch hierher kommen können, auch wenn es juckt und kratzt und schmerzt, dann geht es eigentlich immer nur in eine Richtung, nicht in diese Richtung. Ja, ich möchte aber dies oder jenes und die ganze Not, warum macht Gott das nicht und warum macht Gott das nicht, sondern es geht in diese Richtung. Danke für das, was ich noch haben darf. Danke für das, dass ich noch überhaupt eine Predigt verfolgen darf. Ich komme jetzt mit Leuten zusammen, die kommen jede Woche zusammen und man fragt immer, wer ist dein Nachbar? Und sie hören immer wieder einen neuen Namen, ja, weil sie das alles vergessen haben. Wir leben von der Gnade. Wir dürfen natürlich auch um Gnade bitten. Ein ganz bekannter Satz. Ja? Herr, sei mir Sünder gnädig. Eine Bitte. Genauso dürfen wir auch darum bitten. Herr, gib mir Gesundheit. Bitte schenke, dass ich in der Prüfung nicht so aufgeregt bin. Und so weiter. Dürfen wir bitten. Aber das ist alles Gnade, wenn Gott es mir gibt. Und wenn es nicht gibt, dann macht er keinen Fehler. Verstehen wir? Der Gott aller Gnade hat Gnade für alle. Und das erlebt der Mensch, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Manche leben so wie dieses Großstadtkind. Großstadtkinder denken manchmal, die Milch kommt aus der Tüte. Ja. Aber der wirkliche Lieferant ist die Kuh. Ja, daher kommt die Milch. Wenn der Mensch meint, dass seine Kraft und sein wacher Geist und eigene Leistung, das beruht auf, dass er so ein toller Kerl ist, ja, dass er das alles so im Griff hat, dann ja, hat er falsch gedacht. Dann meint er, die Milch kommt tatsächlich aus der Tüte. Ja. Letztendlich sind die körperliche Gesundheit und die geistliche Fitness und so weiter wertvolle Gaben, aber sie sind Gottes Gnade. Christus hat von Gottes gnädigem Wesen gesprochen, das haben wir heute schon gehört, obwohl ich habe mich hier jetzt dann nicht abgesprochen mit dem Klaus, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das sind die Gnadenerweise im natürlichen Leben. Die Bibel spricht aber auch von dem ewigen Leben in der Herrlichkeit Gottes. Wie kommt ein Mensch in diesen Genuss? Denken wir nur darüber nach. Es geht ja um das Thema sola gratia allein, die Gnade. Es ist schon so, dass Gott in seinem Himmel, das ist ja der Ort, der ohne Zweifel ihm gehört, das Recht hat, aufzunehmen und abzuweisen, wen er will. Ja, also so machen wir das ja in unserem Haus auch so. Ja, also wer in unser Haus hinein darf, das geben wir ihm doch die Genehmigung. Und wenn jemand in seinen Himmel kommen darf, dann hängt das mit Gottes Gnadengeschenk immer zusammen. Paulus, getrieben vom Heiligen Geist, schreibt an seinen jungen Schüler Timotheus einmal folgenden Satz. Ja, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Herz Gottes, das möchte er gerne. Wie können sie aber jetzt gerettet werden? Wie kann ihnen denn Gott gnädig sein, diesen Menschen? So manche meinen, dass Gott einfach gnädig ist, er ist ja Gott, er kann ja die Sünde einfach beiseite schieben und sagt, ihr kommt alle her. Ist es tatsächlich so, dass Gott in dieser Weise handelt? Ich drücke die Augen vor der Sünde zu und lasse alle rein. Eine Aussage aus dem Johannesevangelium hat mich da eines anderen belehrt. Und zwar Johannes 1, Vers 17. Seid ihr noch da? Na gut, ja. Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir sehen hier die beiden verschiedenen Worte. Einmal gegeben und das andere geworden. Bei Mose war es eher so, Gott hatte das Gesetz schon gehabt. Er hatte das dem Mose gegeben und der Mose hatte das weitergegeben. Der musste das nicht irgendwie überlegen, was für ein Gesetz wird dem Volk ja nahegebracht, sondern er bekam es von Gott und Mose hat es einfach weitergegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Nun heißt es aber hier, ich möchte es jetzt mal speziell auf die Gnade beziehen, ist die Gnade durch den Herrn Jesus geworden. Er hat es also nicht einfach gegeben, sondern da ist erst etwas entstanden. Und dies möchte ich auf der nächsten Folie erklären. Ich möchte mit Gott anfangen. Die helle Sonne soll hier das Symbol für Gott sein, darstellen. Der helle Hintergrund soll den Himmel darstellen. Und der Herr Jesus hat ja auch seinen Jüngern gelehrt, ja, unser Vater in dem Himmel. Dieser Ort wird von Gott ganz und gar durchdrungen. Dort, wo Gott ist, ja. Wo es heißt ja auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, da geschieht er ja schon, so auf Erden. Also im Himmel, da wird alles auf Gott ausgerichtet. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, ja überhaupt alles, was Gott ausmacht, ist ganz und gar präsent dort. Ja, da kann man sich nicht verstecken vor Gott, sondern er ist da. Der Himmel ist der Ort, wo es nur um Gott geht. Dort ist Heiligkeit und Sündlosigkeit. Die Erde, ja das ganze sichtbare Universum oder auch das Dasein, ist seit dem Sündenfall mit Schuld und Auflehnung gegenüber Gott durchzogen. Ja, deshalb hier auch schwarz. Nur schemenhaft können wir da und dort etwas von Gott erkennen. Das ist nicht nur unsere Not, ja wo ist denn Gott, sondern das ist auch zum Schutz für uns. Denn Gott hat einmal den Mose auch informiert, in 2. Mose 33, 20, dass kein Mensch ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann, ohne dass er dann weiterlebt. Er stirbt, ja, das geht gar nicht. Und in diesem Bereich leben wir sündige Menschen. Wie ist die Gnade durch Jesus Christus geworden? Gott, der Sohn, kam auf diese Welt. Völlig sündlos, absolut rein. Er lebte in dieser schmutzigen Welt und blieb doch der Reine und Heilige. Bis zum Kreuz. Und hier wurde nun der Reine mit allen Sünden dieser Welt beladen, mit all ihren Perversionen, mit all ihren großen und kleinen Sünden und mit ihrer Schuld. Jede Sünde, gedacht, gesprochen, gemacht. Alles lag auf dem Herrn Jesus. Und er bezahlte mit seinem Leben dafür. Doch dann, als Christus rief, es ist vollbracht, hatte er für die Schuld der Welt wirklich alles bezahlt. Allein sein göttlich reines Leben konnte die Sündenschuld begleichen und er konnte überleben. Wir nicht und kein Engel. Deshalb haben die Zeugen Jehovas hier Unrecht, wenn sie meinen, Jesus wäre ein Engel gewesen. Oder auch andere, die meinen, Jesus wäre nur ein Prophet gewesen. Dann haben sie keinen Heiland. Es muss Gott sein, ja, der durch seine Gottheit, ja, die Sünde wirklich bezahlt und überlebt. Nun heißt es, als er dies der Welt gesagt hat oder auch Gott gesagt hat, es ist geschehen, es ist vollbracht, dann heißt es hier, glaube an den Herrn Jesus. Lass dich retten. Jetzt wird eingeladen. Deine Sünde ist bezahlt. Und wenn nun Menschen an Christus glauben, wird ihnen tatsächlich die Sünde und die Schuld abgenommen. Ihr ganzes Leben von ihrem ersten Atemzug bis zu ihrem letzten Atemzug sind sie von Christus reingemacht, weil er für alle Schuld gestorben ist. Manche gehen, wie gesagt, dieses Angebot ein und andere nicht. Irgendwann kommt für jeden die Zeit, wo er diese Welt verlässt. Ja, irgendwann wird diese Welt sogar ganz untergehen. Für die einen ist es das höchste Glück, völlig rein in der Gegenwart Gottes leben zu dürfen. Für die anderen ist es genau das Gegenteil. Es heißt, dass am Schluss, also am Ende und am Beginn der Ewigkeit, Gott alles in allem ist. 1. Korinther 15, Vers 28. Gott füllt alles sichtbar und spürbar aus. Wie müssen sich wohl die Menschen freuen, die Vergebung ihrer Schuld haben und die ihre Bestimmung ihres Lebens in Bezug auf Gott, ja, genießen können. Wir sind für Gott geschaffen. Grundsätzlich, der Mensch ist so, ja. Wir sind zu ihm hin geschaffen worden. Und jetzt dürfen sie das erleben. Sichtbar, spürbar, die Liebe Gottes in alle Ewigkeit. Ich bin geliebt. Vorher habe ich es geglaubt, manchmal konnte ich es nicht ganz glauben. Jetzt weiß ich das. Und die anderen Menschen, wie wird es ihnen ergehen, wenn die ständige Heiligkeit Gottes sie umgibt, ihre Schuld brennt auf ihrer Seele, dieser Wurm stirbt nie und dieses Feuer können sie niemals auslöschen. Sie haben einen Ort von Gott bekommen, den die Bibel Feuersee nennt, der ein Ausdruck ist für die ewige Qual und unvergebene Schuld. Dass Menschen in der Nähe Gottes überhaupt froh leben dürfen, ist allein dadurch gekommen, weil Christus ihre Schuld bezahlt hat. Dann konnten sie erst froh bei Gott sein. Durch Glauben wird ihnen das zugerechnet und dann wirklich ganz und gar vergeben. Deshalb ist es unbedingt notwendig, liebe Geschwister und Freunde, dass bevor wir hinübergehen in die neue Welt, wir die Sünde hier lassen. Ja, das heißt ja immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da meint man, man kann nichts mitnehmen. Doch man kann was mitnehmen. Die eigene Schuld kann man mitnehmen. Die lasst bitte hier. Und wenn ich sie hier lasse, bedeutet das, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und ich will von jetzt ab dir nachfolgen. Dann kannst du hier lassen. Dann ist sie nämlich am Kreuz bezahlt. Ja, und es wird dir zugerechnet. Es ist Gottes Geschenk an eine Welt, die ihn nicht sucht. Ja, dieses Geschenk, Christus kam, die nicht durch ihre freundliche und Gott hingegebene Art Gott selbst zu diesem Schritt bewogen hat. Ja, also nicht der Mensch oder die Menschheit war so freundlich, dass Gott sich überlegt hat, wollen wir denen doch auch helfen, ja? So war es nicht. Der Herr Jesus, als er auf diese Erde kam, das war Gnade Gottes. Und dass er dann noch für die Schuld dieser Welt starb, war wieder Gnade Gottes. Und wir sehen, wie stark diese Gnade ist, wenn wir vergegenwärtigen, unter welchen Umständen der Herr Jesus die Schuld getragen hat. Er hing blutend mit großen Wunden am Kreuz. Und da brachte man ihn kein Mitleid. Also es ist ja schon etwas, wenn jemand im Krankenhaus liegt, vielleicht, und man hat einen Oberschenkel-Halsbruch, und dann kommt jemand und sagt, naja, stellen Sie mal nicht so an, ist nicht so schlimm, ja, können ja mal aufstehen und so. Verstehen wir? Wenn kein Mitleid da ist, das schmerzt. Und jetzt hing der Herr Jesus am Kreuz. Und er weiß, warum er hängt. Ja? Für die, die hier spotten. Und dann bleibt er hängen. Denn er weiß, die haben sonst gar keine andere Chance. Und dann wird er mit diesem Spott der Leute und allen anderen Unrat dieser Welt noch beladen. Und dann wird er bestraft, als ob er es gemacht hätte. Sehen wir, wie stark diese Gnade ist, wie groß dieses Geschenk ist. Und er blieb dort am Kreuz und ruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun jetzt persönlich, seid ihr noch da? Oh, ein bisschen später, na gut. Ihr meint es doch weiter. Wie kommt denn ein Mensch zum Glauben? Wie kann er denn das annehmen? Wir haben gesehen, das natürliche Leben eines Menschen ist mit Gottes Gnadengaben ganz und gar verwoben. Es ist Gnade Gottes, dass die Sonne scheint. Und es ist auch Gnade Gottes, dass Christus für die Welt gestorben ist und hat für sie bezahlt. Wie kann aber jetzt ein Mensch zum Glauben kommen? Nur durch Gnade. Warum? Kann ein Mensch nicht von sich aus, wenn er das jetzt gehört hat, sagen, ja, also ich werde mir noch weitere Gedanken machen und ich werde da schon hinkommen. Die Bibel sagt nein. Es heißt einmal im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das heißt, wie dieser tote Vogel, ja, überhaupt nichts mehr an seiner Lage ändern kann. Man kann ihm zurufen, ja, versuch dich doch mal aufzurappeln, mach mal einen kleinen Pieps und so, das kann man ihm alles sagen, aber der wird da liegen bleiben. Er kann durch eigene Kraft keine Feder heben. Geht nicht. So tot ist der natürliche Mensch. Wir sind von Natur aus gefangen im Diesseits und sind so von der Sünde abgestorben, dass wir uns überhaupt nicht über Gott wirklich Gedanken machen können. Ja? Wir interessieren uns dann eher Urlaub, Sport, Geld, Familie, Gutes tun, vielleicht auch ein bisschen Religion, aber das bringt uns nicht zum Leben. Tod ist Tod. Aber wie kommt jetzt der Mensch zum Glauben? Johannes hat einmal gesagt, ein Mensch kann nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Das bedeutet, wie es im Hebräerbrief heißt, dass Gott zuerst rufen soll, dass Gott von oben herab den Menschen ergreifen muss. Dass es hier heißt, wir müssen seine Stimme hören. Und dann können wir erst reagieren, indem wir unser Herz entweder verstocken oder nicht verstocken. Das können wir. Aber das Rufen muss Gott. Wie geht das? Mir ist da die Geschichte von Lazarus, der physisch tot war und der von Jesus auferweckt worden ist, ein gutes Beispiel. Die Geschichte steht in Johannes 11. Der Herr Jesus ging mit seinen Jüngern nach Bethanien zum Grab von Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Und der Leichengeruch erfüllte schon die ganze Grabkammer. Und da heißt es nun ab Vers 39. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, der riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihm, zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Lazarus konnte überhaupt nichts an seiner Situation ändern. Er war tot. Erst als Christus rief, Lazarus, komm raus! Erst dann war Lazarus von Christus in die Verfassung gesetzt worden, herauszukommen. Was heißt es dann in Vers 44? Der Verstorbene schwebte? Nein, der kam heraus. Das bedeutet, er ging. Das ist die Aufforderung, das ist die einzige Möglichkeit, die der Lazarus ergriffen hat. Wenn er gesagt hätte, nee, ich bleib lieber hier, dann wäre er wieder gestorben. Er kam sicherlich mit Tippelschrittchen heraus. Er wollte nicht weiter im Grab liegen bleiben. So auch das Wort Gottes an dein Herz. Er ruft den Menschen zu. Glaube an den Herrn Jesus. Vertraue dein Leben diesem Herrn an. Ich weiß jetzt nicht, wie es in deinem Herzen ist. Vielleicht denkst du, ach, der hat ja schon gepredigt, wie ist es, in einer Viertelstunde schon um. Ich müsste eigentlich nach Hause, kann ja sein. Aber vielleicht ist auch ein anderer da, der sagt, meine Güte, das hat mich getroffen. Stimmt, auch ich will glauben. Und wenn das der Fall ist, dann hat Gott an deinem Herzen gewirkt. Dann weißt du, dass du gemeint bist. Du bist's. Und dann bitte ich dich an Christi statt, verstock dein Herz nicht, sonst fällst du wieder in den Tod. Und wer weiß, ob Gott noch einmal zu dir spricht? Ja? Wer weiß, dass er gemeint ist, der ist gemeint. Und er soll bitte darauf reagieren. Ich rufe, komm zum Retter und lass dir die Sünden vergeben. Wenn du das merkst, dass das sein muss, dann sag nicht, es hat ja morgen noch Zeit oder übermorgen, sondern geh mit diesem Gedanken, bete in deinem Herzen, hilf mir, dass dies, was du zu mir gesagt hast, mein Gott, dass es Wirklichkeit wird in meinem Leben. Manche denken ja, ach, ich kann mich ja immer noch in 20 Jahren bekehren. Grundsätzlich würde das gehen, ja. Aber wir wissen nicht, ob Gott in 20 Jahren noch einmal zu dir spricht. Es kann sein, dass er dir lange schon in den Ohren gelegen hat und du hast mit deinem ständigen Nein dein Herz dann immer weiter verhärtet. Ja, davor wird ja gewarnt. Manche Christen meinen, dass Gottes Gnade unwiderstehlich ist. Die unwiderstehliche Gnade Gottes, das bedeutet, wenn Gott jemand im Auge hat und will dem gnädig sein, der kann dann gar nicht mehr anders. Ja. Nun, dieser Auffassung können wir in gewisser Weise auch lebewohl sagen, denn wenn schon der Mensch aufgefordert wird zum Glauben, dann bedeutet das ja, er soll auch einen Schritt tun. Ja, er wird ja nicht geglaubt, sondern er soll glauben. Das heißt, Gott möchte von uns eine Antwort. Er gibt uns die Antwort nicht einfach in unseren Mund hinein und wir, wie jemand, der im Schlaf wandelt, wird dann diese Antwort einfach aussprechen, sondern wir müssen es tun. Als der Herr Jesus einmal vor Jerusalem war und dann heißt es ja, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kindern versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammeln wollte, aber Gott hat euch nicht genügend Gnade gegeben. Naja, so steht das nicht, sondern ihr habt nicht gewollt, Christus hat nicht darunter gelitten, dass Gott ihnen nicht genügend Gnade gegeben hätte. Verlass dich nicht darauf, dass Gott dich schon irgendwie heimbringt, wenn du ungläubig bist. Ja? Der Gläubige darf sicher in den Armen Jesu ruhen. Aber wenn Gott dich anspricht, dann bitte komm. Ich komme zum letzten Punkt. Gnade verändert das Leben. Paulus, der Christenverfolger, der dann Gottes Gnade auf dem Weg nach Damaskus erlebt hatte, sagte einmal später, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das heißt, sein Leben, sogar sein Leben als Apostel von Jesus, hat nicht mit seiner Leistung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Gott über seinem Leben gnädig ist. Und das ist ihm ganz und gar bewusst. Er hat viel Höhepunkte und viel schlimme Sachen erlebt. Er kannte Einsamkeit, Verlassenheit. Er kannte aber auch, dass Menschen sich in seinem Leben bekehrt haben. Er wusste um missverstanden werden. Er wurde verfolgt und sogar gesteinigt. Und trotzdem kann er sagen, ja, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, und wie ist das im Leben eines Christen? Wie und durch was wird er verändert? Dazu möchte ich noch die letzte Bibelstelle hier nennen. Sie steht in Timotheus 2, 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Niemand anders, sie, ja, diese Gnade. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Gott erzieht seine Kinder durch Gnade. Es soll ganz deutlich werden, auch für mich selbst. Ich will mich daran festhalten. Und zwar macht er es deutlich, indem er uns einen Blick schenkt, was er für uns getan hat. Und ein Herz schenkt, dass wir das begreifen können. Dass wir etwas erahnen können von der Liebe Jesu. Dass wir das so ein bisschen nachvollziehen können. Was muss das für ein Gott sein, der auch mich meint? Ja. Gott kommt seinen Kindern in Gnade entgegen. Und dann bedeutet das, ich will nicht undankbar sein, wenn ich immer wieder mich der Sünde zuwende. Bitte, mein Vater, hilf mir, mich umzudrehen. Dass ich vielleicht dieses Computerspiel lösche. Dass ich diese Filme lösche. Dass ich einen anderen Weg gehe. Ich kann so beten, Herr, ich habe deine Gnade erkannt über meinem Leben. Hilf mir, dass ich eine Antwort dir geben kann. Bete. Ja? Nicht, dass ich das ändere, weil ich vielleicht die Schläge Gottes fürchte, sondern weil ich einfach nicht undankbar sein möchte. Verstehen wir? Gott kommt seinen Kindern mit der Gnade entgegen. Und diese Gnade öffnet uns die Augen, schenkt uns die Sehnsucht danach, nach Gottes Nähe, und sie sorgt auch dafür, dass wir ein Leben führen möchten, worüber sich unser Herr freut. Denn diese Gnade sagt immer wieder, du bist von mir geliebt. Ich liebe dich. Amen.